Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Salzburger Landeskliniken. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Wolfgang Fürweger und heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Ernährung bzw. konkret gesunde Ernährung, weil schließlich sind wir ja in einer Gesundheitseinrichtung tätig. Gesunde Ernährung, das klingt einfach, doch zwischen widersprüchlichen Empfehlungen, Ernährungstrends, Klimadebatten und Zeitdruck im Alltag fragen sich viele, was ist denn überhaupt gesund und wie lässt sich gesunde Ernährung im Alltag umsetzen? Und genau darüber spreche ich heute mit einer absoluten Top-Expertin, Monika Bröder. Sie leitet die ernährungsmedizinische Beratung am Uniklinikum Campus Landeskrankenhaus und begleitet Menschen täglich dabei, den passenden Weg in ihrer Ernährung zu finden. Hallo, Frau Bröder.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Liebe Frau Bröder, lassen Sie mich mit einer Frage einsteigen, die eigentlich ganz banal klingt, aber es in Wirklichkeit ziemlich in sich hat. Was verstehen denn Sie genau unter gesunder Ernährung?
Also die Frage klingt wirklich vorerst einmal banal, aber ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es sehr komplex ist und sehr individuell zu sehen ist. Also prinzipiell kann man sagen, unter gesunder Ernährung verstehe ich einfach eine Ernährungsweise, die entweder gesund hält, ja, die uns gesund erhält, wenn wir an Zivilisationskrankheiten und so weiter denken, dass die einfach nicht auftreten.
Also wie Diabetes 2?
Genau, Diabetes Typ 2 oder das eigentlich häufigste Übergewicht ist ja auch eine Erkrankungsform, also die uns gesund hält und gleichzeitig natürlich eine Ernährungsweise, die uns nicht per se krank macht, also im Sinne von schlechten Lebensmitteln oder kontaminierten Lebensmitteln. Aber in unseren Breiten, glaube ich, dürfen wir beim Punkt 1 bleiben, eine Ernährungsweise, die uns gesund hält.
Ja. In dem Moment, wo man anfängt, sich mit dem Thema Ernährung ein bisschen mehr zu beschäftigen, als dass man einkaufen geht, merkt man, das ist nicht so einfach und man verliert sich schnell in der Breite. Es gibt unglaublich viele unterschiedliche, teils widersprüchliche Empfehlungen. Wie kann ich mich als Konsument oder als Mensch, der einfach gerne isst und auch teilweise selbst kocht, im Dschungel der Ernährungstipps orientieren?
Auch eine spannende Frage. Die widersprüchlichen Empfehlungen, die sind tatsächlich scheinbar manchmal so. Also gerade wenn man Zeitschriften aufschlägt oder neueste Meldungen an Ernährungswissen, an Studien, die herauskommen zum Thema Ernährung, wo man sich vielleicht denkt, ja, ich weiß nicht, das Hühnerei war doch immer so verpönt und jetzt ist es plötzlich egal, was das Cholesterin betrifft, das wäre so ein Klassiker. Aber da liegt der Hintergrund einfach darin, also das ist jetzt nicht so, dass man sich nicht einig ist in der Ernährungswissenschaft, sondern dass einfach neue Studienerkenntnisse zutage kommen, neue Forschungsergebnisse, wo man auch Meinungen zum Teil revidiert oder wo Neues dazukommt. Manchmal hat es auch einfach den Hintergrund, dass etwas ganz speziell aus einem Blickwinkel beleuchtet wird, wo man sich einfach darauf fokussiert und dann das in ein vielleicht auch falsches Licht rückt von der Ansicht. Und manches Mal muss man auch sagen, sind neue Empfehlungen, die vielleicht neu erscheinen, einfach neu verpackt. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Trend Low-Carb-Ernährung, wo man sagen muss, das ist nichts Neues. Wir haben schon in meiner Ausbildung vor 25 Jahren gesagt, ballaststoffreiche Ernährung ist wichtig und gut, aber heute heißt es Low Carb. Und das passiert in vielen Bereichen so, aber natürlich gibt es auch Dinge, die sich ändern, also wie das Hühnerei zum Beispiel.
Das kann auch gefühlt sehr schnell gehen, weil ich habe mal gelesen, aktuell verdoppelt sich alle 3 Jahre das medizinische Wissen, weil einfach so viele neue Studien generiert werden. Daher kann es auch innerhalb von wenigen Jahren plötzlich unter Anführungszeichen widersprüchliche Aussagen geben.
Genau, also auch in der Ernährungswissenschaft ist die Forschung natürlich auf hohem Niveau und es kommen neue Dinge zum Tage. Und wie gesagt, wie auch in der Medizin, muss man manches Mal die Meinung revidieren und sagen, wir haben uns getäuscht, das ist doch nicht so. Wobei das eher tatsächlich doch die Minderheit ist. Also wenn man genau hinter die Kulisse blickt, aus dem Blickwinkel mit der Expertise, ist es nicht so widersprüchlich.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das Hühnerei ist jetzt nicht mehr böse vom Cholesterin her gesehen. Was sind denn sonst so aktuelle Ernährungstrends, die momentan aufploppen und wie stehen Sie zu denen persönlich?
Also ein Ernährungstrend, der seit einigen Jahren und auch schon lange bestehend bleibt, ist wirklich die vegane Ernährung, wo viele Menschen sich entscheiden, dass sie wirklich rein pflanzlich essen Und der Hintergrund ist sicherlich dieses gesteigerte Bewusstsein auch für Tierwohl, für artgerechte Haltung, ethische Aspekte. Wir wissen alle Klimawandel, CO2-Abdruck. Also das ist ein Thema, das ist sehr groß und ist auch wichtig, ja. Und so, ich sage einmal unter Anführungsstrichen, die extreme Variante daraus ist, sich zu entscheiden, ich lebe vegan, rein pflanzlich. Das ist ein Trend. Ein anderer Trend ist sicherlich zum Beispiel Richtung Low Carb auch schon länger. Ein neuerer, momentan sehr gehypter Trend ist für mich High Protein. Das ist auch in aller Munde, wo man sagt, mehr Eiweiß ist besser. Und das ist dann meistens so, dass es halt sehr intensiv gehypt wird, diese Dinge, wo man es wieder richtig einordnen muss. Trends hat jede Zeit,
Aber da
gell?
stecken teilweise auch wirtschaftliche Interessen dahinter, vermutlich.
Am Ende stecken hinter jedem Trend irgendwann auch wirtschaftliche Interessen. Das ist, glaube ich, bei allem so, sei es jetzt in der Industrie, so ist es auch in der Ernährungsmedizin. Da, wo man Geld verdienen kann, versucht man dann doch noch besser, noch mehr den Kunden zu überzeugen. Und Trends hat es schon immer gegeben. Es war die Atkins-Diät vor, ich weiß nicht, ich glaube Anfang des Jahrhunderts, des letzten. Und jetzt heißt er eher ketogen. Aspekte sind ähnlich. Und die Trends sind immer so aus den Bedürfnissen der Zeit heraus, muss man auch sagen. So wie jetzt der Trend ist so pflanzenbetont, weniger tierisches, aus dem Bedürfnis und dem Anspruch der Zeit, dass wir auf unser Klima schauen müssen, gibt es in anderen Zeitepochen andere Gründe.
Sie haben sich schon angesprochen, das Klimafreundliche wird vielen Menschen immer wichtiger, aber auch sozusagen das faire Gerechte, also dass alle in der Produktionskette ihren Anteil haben sollen an dem, was erzeugt wird, wird immer wichtiger. Zumindest habe ich den Eindruck. Sehen Sie diesen Eindruck auch und schlägt sich das auch sozusagen in der Ernährung wider?
Auf jeden Fall, also was das Klima betrifft, aber was diese Ressourcenverteilung betrifft, da muss man ja vom Hintergrund wissen, dass das natürlich eine Ungerechtigkeit ist, wenn ein Drittel der Weltbevölkerung 97% aller Ressourcen besitzt und wir sind in der glücklichen Lage, da dazu zu gehören. Und wo man weiß, wir machen viel Weidebetrieb, viel Ackerbau, um genug Fleisch zu haben, das uns schmeckt und gleichzeitig in den armen Ländern Wasserknappheit besteht oder Lebensmittelmangel, Hunger, dann ist es eine Ungerechtigkeit. Und dieses Thema ist ja medial auch natürlich wichtig und groß geworden. Und daraus leitet man einfach dann die notwendigen Schlüsse für die Ernährung ab. Und die Menschen verstehen das auch. Und dieser Trend zu pflanzenbetonter Ernährung ist wichtig, um die Klimafreundlichkeit zu stärken, um weniger Ressourcen zu verbrauchen.
Das pflanzenbetonte Ernährung ist jetzt, ja, klingt einfach und natürlich auch sehr modern und auch, wie soll ich sagen, fair und gerecht, aber es ist halt auch schwer umzusetzen. Also, wenn ich jetzt einkaufen gehe, tue ich mir dann schon schwer, dass ich alle Nährstoffe, die ich haben möchte, auch über Pflanzen kriege. Wie lässt sich das im Alltag umsetzen? Bringt überhaupt was gesundheitlich oder ist es mehr was für die Seele? Und Hand aufs Herz, ein bisschen schmecken darf es auch schon und ein bisschen Genuss darf
Ja,
auch dabei sein beim Essen.
hoffentlich, das ist sowieso immer das Wichtigste. Also gibt es auch eine tolle Umfrage aus dem letzten Jahr in Deutschland, was ist den Menschen am wichtigsten beim Essen? Und zu 99% sagen die Menschen der Geschmack und das ist wichtig und gut. Also das darf man nie absprechen. Aber 91% sagen auch, es soll gesund sein. Und Sie sprechen gerade ganz was Wichtiges an, was heißt eigentlich pflanzenbetont? Und das heißt eben genau nicht vegan, ja, sondern das heißt den Schwerpunkt wirklich in Richtung pflanzliche Ernährung setzen, aber Fleisch hat Platz, Milchprodukte haben Platz, Eier haben Platz. Nur wenn man sich anschaut, wo stehen wir da? Der Durchschnittsösterreicher isst in der Woche 900 bis 1300 Gramm Fleisch. Der Mann und die Frau ca. 400 bis 550 Gramm und die Empfehlung wäre 300 bis 450 Gramm. Dann sehen wir jetzt die Diskrepanz und was eigentlich mit pflanzenbetont gemeint ist. Auf die Praxis runtergebrochen ist einfach gemeint, der kleinere Teil am Teller soll ein Stück Fleisch sein und vielleicht auch seltener in der Woche und die Beilagen und das Gemüse und der Salat oder auch die Hülsenfrüchte, ganz wichtig, das darf einfach in unserem Mengenanteil mehr werden. Also pflanzenbetont heißt nicht Vegetarisch auch nicht, sondern es darf Fleisch dabei sein. Das heißt schon gar nicht vegan. Das heißt einfach runter von den vielen tierischen Produkten.
Also ein Steak in der Woche, wenn ich es umrechne, ist in Ordnung. Ja. Ein Steak am Tag ist ein bisschen viel.
Ganz genau, ganz genau. Dieses Steak in der Woche, das soll mit Genuss sein, das soll möglichst aus guter Qualität sein und schmecken und also alles Wunderbare vereinen, was zu einer guten, schmackhaften Ernährung gehört.
Jetzt haben Sie vorher erwähnt, dass der durchschnittliche österreichische Mann, der vor Ihnen sitzt, 1,3 Kilogramm Fleisch pro Woche isst. Das sind umgerechnet 4 Steaks ungefähr. Lassen Sie uns doch ein bisschen über die österreichische Ernährungspyramide sprechen. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was damit gemeint ist. Und es gibt ja neue Empfehlungen. Und was, wie schauen die aus? Was hat sich im Vergleich zur Vergangenheit hier geändert?
Die Ernährungspyramide kennt wahrscheinlich jeder von uns. Seit vielen Jahren, möglicherweise hat man schon ein Bild vor Augen, in jeder Arztpraxis sieht man gerne mal Broschüren liegen, wo die abgebildet ist. Und durch diese Beschäftigung mit Klimawandel und nachhaltiger Ernährungsproduktion, weil am Ende geht es ja darum, mehr Menschen auch in 50 Jahren noch ausreichend zu ernähren, dass hier ein Wandel stattfinden muss. Und diese österreichische Ernährungspyramide, die neue, gibt es jetzt seit Dezember 24 und die versucht, das auch mit aufzunehmen und abzubilden. Erstmals gibt es auch tatsächlich eine Ernährungspyramide für Menschen, die sich entscheiden, vegetarisch zu leben. Also sprich, ich habe Eier dabei und ich habe Milchprodukte dabei, aber ich verzichte auf Fleisch. Ja. Und da ist jetzt der Unterschied, dass man wirklich zum Beispiel jetzt erstmals Hülsenfrüchte tatsächlich extra anführt. Früher war das so, in der Pyramide war, die Empfehlung gilt nach wie vor, 3 Handvoll Gemüse und 2 Handvoll Obst am Tag wäre perfekt. Und da sollen Hülsenfrüchte dabei sein. Und jetzt holt man die quasi auf die Bühne und sagt, diese Lebensmittel sind so wichtig, auch als Proteinlieferant.
Also auch als Fleischersatz quasi.
Genau. Ja. Auch eine Möglichkeit, Protein aus Fleisch zu ersetzen. Also man sagt, wir empfehlen jetzt konkret 3-mal in der Woche Portion Hülsenfrüchte, so eine geballte Faust voll, gezielt zu essen. Also nicht nur eingebaut in diese 3 Handvoll, sondern extra dazu. Und das Fleisch hat man auch noch einmal ein bisschen verändert und empfiehlt, in der Woche, und jetzt wird es wirklich wahrscheinlich neu, 1 Portion Fisch und 1 Portion Fleisch und die 3. Portion kann Fisch oder Fleisch sein. Also wir sind bei 3 Portionen in der Woche und das ist schon noch einmal ein bisschen eine Reduktion, aber dafür sind jetzt gezielt eben Hülsenfrüchte aufgenommen.
Beim Fleisch gibt es da eine Unterscheidung in gutes, weißes, böses, rotes Fleisch?
Böses, das Wort nehmen wir nicht. Aber ja, es gibt natürlich die Erkenntnisse, dass das helle Fleisch, das weiße Fleisch, sprich Hühnerfleisch, Puttenfleisch, günstiger ist, weil rotes Fleisch einfach, da weiß man aus den Studiendaten, große Mengen konsumiert, zu mehr Darmkrebs führen. Genau, also Reduktion vom roten Fleisch, aber vor allem von verarbeiteten Fleischprodukten, sprich Wurstprodukten, das ist eigentlich noch einmal wichtig, das zu reduzieren, und helles Fleisch ist günstiger.
Genau. Vielleicht zur Vollständigkeit halber, Wurst ist auch Fleisch. Also ich kann nicht sagen, 2-mal in der Woche rotes Fleisch und dann nochmal 2-mal Frankfurter.
Genau, also die Wurst, die sollte mit 50 Gramm tatsächlich auch begrenzt sein. Und das hat den Hintergrund, dass wir da eigentlich, wenn wir uns anschauen, was Fleisch für hochwertiges Produkt ist, vom Eiweißanteil, auch von gewissen Mikronährstoffen, die sind in der Wurst natürlich sehr stark reduziert, weil da habe ich einen geringen Fleischanteil, aber einen hohen Fettanteil, viele Salze, viele Geschmacksverstärker, Phosphate und so weiter. Also in Wirklichkeit, es ist ja auch modern, sich jetzt mit dem Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln zu befassen. Also es ist auch vielleicht so ein Trend, dass man hochverarbeitete Lebensmittel eher ein bisschen kritischer betrachtet. Und wenn wir es ernst nehmen, gehört eigentlich Wurst da dazu, die klassische österreichische Wurst, was jetzt auch nicht heißt, dass es schlecht und böse und verpönt ist, aber man muss die Mengen einfach entsprechend einordnen, wenn es darum geht, was erhält mich gesund.
Sie haben vorher schon erwähnt, beim Fleisch eben ein bisschen den Konsum einschränken, maximal 3-mal in der Woche Fleisch und Fisch und schauen, woher es kommt. Jetzt sind wir beim Thema Bio und regional.
biologisch muss nicht unbedingt heißen, dass es regional ist, und regional muss nicht unbedingt biologisch sein. Jetzt gibt es die einen sagen, das muss aber bio sein, die anderen sagen, mir ist lieber, es ist regional, bevor es bio ist. Also bevor ich ein Bio-Rind aus Amerika einführe, ich glaube, das gibt es nicht eher, aber sagen wir mit Bio-Rind aus dem Ausland, habe ich lieber ein Salzburger Rind. Wie sehen Sie das aus der ernährungsmedizinischen Sicht?
Also aus der ernährungsmedizinischen Sicht ist es eigentlich relativ eindeutig. Man muss ja da wieder, der große Aspekt dahinter ist ja tatsächlich eigentlich wieder der CO2-Abdruck. Ja. Bio-Lebensmittel aus Südafrika, aus Spanien, aus irgendwo aus der Welt zu uns hergeschifft und geflogen, hinterlässt einen großen CO2-Abdruck. Von dieser Überlegung ist das nicht sehr sinnvoll. Ja. Bio-Lebensmittel haben insgesamt ernährungsphysiologisch den Vorteil, dass sie weniger Pestizide enthalten, nachweislich weniger Schadstoffe. Das weiß man aus vielen Untersuchungen. Das ist einmal der große Vorteil, weniger Schadstoffe. Von den guten Nährstoffen, sprich Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette oder auch Vitamine, Mineralstoffe, gibt es gar nicht den eklatanten Unterschied. Also von daher sind Bio-Lebensmittel, wäre es übertrieben zu sagen, aus ernährungsphysiologischer Sicht, wegen der Nährwerte, muss man die konsumieren. Es hat so große Vorteile. Was man schon sieht, sekundäre Pflanzenstoffe, sprich Flavonoide, Carotinoide und so weiter, sind mehr enthalten teilweise. Womöglich aus dem Aspekt, dass Pflanzen mehr Schutz eigenständig aufbauen müssen, weil sekundäre Pflanzenstoffe haben in der Pflanze den Sinn, vor Krankheiten zu schützen. Und wenn der Gehalt hoch ist, schützt es auch uns als Menschen, wenn wir es konsumieren. Aber tatsächlich Vitamine, Mineralstoffe, einige Untersuchungen sagen, es ist ein bisschen mehr drin, andere sagen, es ist eigentlich gleich. Wir haben da wieder den ökologischen Aspekt ganz groß. Und regional hat wieder einen großen Vorteil. Ich bin wieder klimafreundlicher und ich unterstütze halt die heimische Landwirtschaft. Und das soll uns auch sehr viel wert sein, weil wir haben eine sehr gute Qualität. Und wenn Sie mir jetzt fragen, was ist besser, muss ich sagen, das muss man immer schauen, um was geht's. Aber tatsächlich ist regional und biologisch die beste Alternative.
Also wenn man so jetzt eine Pyramide macht, ich lege einen Apfel und eine Banane auf den Tisch, dann ist es gescheiter, ich nehme einen regionalen Apfel als eine Banane. Und wenn schon eine Banane, dann eine Bio-Banane. Und beim Apfel wäre der Bio-Apfel sozusagen das absolute Nonplusultra, oder?
Ganz genau. Ja, so würde ich es auch sehen. Und man muss ja auch bei diesen Bio-Lebensmitteln ist auch noch oft ein Aspekt der faire Handel, das Fairtrade-Symbol, wo man dann auch weiß, wenn es schon von weiter weg kommt, tue ich was Gutes für die Landwirtschaft vor Ort, weil der fairere Preis zum Beispiel besteht. Also es fließen ganz viele Aspekte mit rein. Aber es wäre verwogen zu sagen, Bio-Lebensmittel sind so viel gesünder, aber sie sind, also von den Nährstoffen, aber sie sind natürlich viel schadstoffärmer und das ist ja auch gesünder.
Sie haben gerade das angesagt, biologische Lebensmittel und zertifiziert. Wenn ich Sie jetzt als ernährungsmedizinische Beraterin frage, als Konsument, Frau Bröder, kann ich eigentlich diesen Gütesiegeln glauben, vertrauen, wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe?
Also im Grunde gibt es ja viele gute Bio-Gütesiegel. Da gibt es auch viele Websites, zum Beispiel Greenpeace als unabhängige Organisation, die das beurteilt und die sehr, sehr kritisch sind. Und da ist zum Beispiel diese Bio-Siegel, die wir in unseren Supermärkten haben, schneiden das sehr gut ab. Ja. Den kann man schon vertrauen. Ja. Es ist immer wieder gibt es vereinzelt so den einen oder anderen Fall, den man aufdeckt, wo etwas nicht gepasst hat. Aber ich glaube, das sind tatsächlich die einzelnen schwarzen Schafe unter den vielen weißen und das darf man dann wirklich nicht überbewerten. Die Bio-Siegel haben einen Sinn und man muss nur schauen, ist es wirklich ein Bio-Siegel? Manchmal steht drauf irgendeine Bezeichnung, die noch kein Bio-Gütesiegel abgibt. Ja, das muss man halt dann, wenn man das wissen möchte, vielleicht nachschlagen.
Ich glaube, das haben Sie auch schon ganz oft gehört. In meiner Erfahrung nach sagen immer viele, ja, ich würde mich gern gesünder ernähren, aber das kann ich mir einfach nicht leisten. Mhm. Die Sachen sind so teuer. Was sagen Sie dazu?
Es stimmt schon, wenn man Bioprodukte kauft oder wenn man gute Qualität von heimischen Produkten und so weiter kauft, das ist unter anderem auch teurer. Es ist ja auch die Produktion für den Landwirt teurer. Man hat mehr Ernteausfälle und so weiter. Also das ist natürlich alles gerechtfertigt. Ich muss vielleicht auch noch kurz betonen, dass konventionelle Lebensmittel, weil ich vorhin gesagt habe, die sind viel schadstoffärmer, die sind bei uns bitte auch sehr, sehr schadstoffarm.
Also hier in Österreich.
Ja, also wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen, dass konventionelle Produkte irgendeinen Gesundheitsschaden anrichten. Aber vom Preis, das ist natürlich das ist so. Wobei ich da wieder eher kritisch bin und wenn man bedenkt, wie viele Lebensmittel bei uns im Müll wandern und wenn jeder sich an der Nase nimmt und vielleicht schaut, was im Müll landet von guten Lebensmitteln, die hat man ja auch bezahlt, dann kann man da wahrscheinlich am meisten sparen.
Also bewusster einkaufen von der Menge her und genau, das tut auch im Gürtel gut.
Genau, einfach bewusster einkaufen, bewusst auch planen und also was koche ich, was bleibt über, Essensreste wirklich auch verwerten und auch am nächsten Tag noch essen oder irgendwie anders kombinieren und Restel kochen, das gehört auch so ein bisschen zum Trend, der besteht. Lebensmittel sind wertvoll. Und wenn man das wahrscheinlich einmal gegenüberstellt, behaupte ich jetzt einfach mal so, dann ist es nicht teurer. Wenn ich nichts mehr wegwerfe und ich muss mich da auch selber an der Nase nehmen, ich habe gerade gestern wieder was in den Müll geworfen, Speise, die übrig geblieben ist. Und wenn man da ehrlich zu sich selbst ist und sagt, mir ist es das wert und meine Gesundheit wert, dann glaube ich, dass am Ende kein Preisunterschied rauskommt.
Sie haben es gerade angesprochen, kochen, man sollte sich das Dinge vorbereiten. Das ist ähnlich wie mit dem, ich kann es mir nicht leisten, ich kann es mir zeitlich nicht leisten. Viele sagen, ja, ich habe nicht die Zeit, dass ich mir so lange in die Küche stelle. Oder warum soll ich für mich alleine kochen? Es macht euch überhaupt keinen Spaß. Und da esse ich du lieber irgendwo mal einen Hamburger oder ich weiß es nicht, ich kaufe mal ein fertiges Weckerl. Oder ich habe auch keine Zeit, um in 5 Geschäften einkaufen zu gehen, weil beim einen kriege ich den Bio-Spargel, beim nächsten das Bio-Fleisch und beim dritten das Bio-Brot. Was sagen Sie solchen Menschen?
Das ist tatsächlich etwas, unsere Zeit ist schnelllebiger geworden. Wir haben gar nicht mehr so viele Momente, wo man als Familie jetzt gemeinsam wirklich zusammensitzt und isst. Das ist alles ein bisschen, das ist anders als vor 50 Jahren. Und das haben auch alle mein Verständnis, dass es Zeit erfordert zu kochen, dass es Planung erfordert. Ich glaube, man muss sich da wirklich einfach auch mit einfachen Gerichten abhelfen. Wir haben da zum Beispiel ja bei uns in der ernährungsmedizinischen Beratung auch so dieses Monatsrezept gestartet, um Mitarbeiter mit einfachen, schnellen, gesunden Rezepten zu unterstützen.
Ich habe schon nachgekocht.
Sehr schön. Ja, manchmal fehlt es einfach, wenn es eilig ist, an der Idee. Ja? Wenn man wieder die Zeit hat, sich einmal hinzusetzen und zu überlegen, was mache ich nächste Woche, dann merkt man, da spare ich mir Zeit. Ich gehe danach einkaufen. Es heißt auch nicht, dass man jeden Tag kochen muss. Ja? Es gibt ja auch Gott sei Dank den bisschen Trend zu gesundem Fast Food oder gesundem Convenience Food, wo ich mir auch mal in einem Geschäft so eine Salatbowl oder was auch immer mitnehmen kann, was durchaus okay ist. Ja. Und man muss einfach wirklich für sich planen und wenn man sagt, ich schaue mal an ein paar Tagen in der Woche, schaffe ich das zu kochen, ich koche vor, ich friere den Rest ein, sodass ich nicht jedes Mal kochen muss. Und wie gesagt, das Essen ist ja auch nicht schlecht, wenn ich es am nächsten Tag aufesse. Man muss nicht unbedingt jeden Tag kochen. Und es ist immer ganz individuell und das ist, glaube ich, ein falscher und ein sehr hoher Anspruch, wenn man jetzt sich denkt, damit ich gesund leben kann, muss ich jeden Tag kochen. Also es müssen wir in Zeiten wie diesen, die wir jetzt haben, einfach ein bisschen kreativer werden und auch vielleicht anders lösen versuchen.
Eine Möglichkeit, es anders zu lösen, haben ja auch schon manche ergriffen, die sagen, okay, ich esse, was ich esse und haben auch halt dann meine Vitamine in Form von Kapseln rein oder Magnesium im Pulver oder Omega-3, extra Öl, wo ich einmal am Tag einen Löffel zu mir nehme. Was sagen Sie zu solchen Nahrungsergänzungsmitteln?
Also aus dem Aspekt heraus, dass man sagt, es ist egal, wie ich esse und ich nehme einfach dann das ein oder andere Supplement, da wird die Rechnung nicht ganz aufgehen.
Supplement heißt Ergänzungsmittel.
Genau, ja. Ein Nahrungssupplement ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Da gibt es ja verschiedenste und sehr viele. Das wird nicht auf Dauer gut funktionieren, weil die Ernährung in Summe einfach viel, viel umfassender und kompakter ist. Gell? Also ich habe ja nicht nur das Magnesium jetzt in einem Gemüse, sondern eine Vielfalt an sekundären Pflanzenstoffen. Also das wird so nicht funktionieren, dass man dann alle Nährstoffe gut verteilt hat. Nichtsdestotrotz, man muss natürlich wieder wissen, es gibt ein Rieseninteresse daran, diese Produkte zu verkaufen und dem Kunden zu suggerieren, sie brauchen das. Unsere Böden sind verarmt. Wir können uns alle nicht mehr gesund ernähren. Also das ist ein sehr großes Schwarzmalen. Unsere Böden sind nicht so verarmt. Unsere Nahrungsmittel sind super hochqualitativ und gesund. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll finde. Ich denke speziell an die vegane Ernährung. Da geht es nicht ohne Vitamin B12-Supplement. Da kommt es zu Mangelerscheinungen. Möglicherweise brauche ich auch einmal einen Eisenersatz. Möglicherweise also auch Vitamin D ist so ein Thema. Es geht bei ganz vielen Erkrankungen nicht ohne Nahrungsergänzungsmittel. Aber Sie sehen schon, wir sind jetzt schon im Krankheitsaspekt drinnen. Da arbeiten wir auch in der Klinik immer wieder bei verschiedenen Erkrankungen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Individuell angepasst, nicht so drüber gestülpt, so alles ein bisschen. Das ist nicht der Zugang. Aber der gesunde Mensch, der sich wirklich an diesen banalen Ernährungspyramide-Empfehlungen großteils halten kann, es ist ja auch nicht jeden Tag das Perfekte gefordert, der wird keine Nahrungsergänzungsmittel benötigen.
Sie haben schon in vielen Bereichen angedeutet, vielleicht noch zum Abschluss dieses Gesprächs, so eine letzte Frage als Klammer, wohin geht denn die Reise beim Essen?
Also wo die Reise hingeht, so mittel- bis langfristig, finde ich extrem spannend. Und das ist das, was wir brauchen, das ist in Richtung individualisierte Ernährung. Weil diese Empfehlungen, die es gibt, die sind eine für die breite Ebene, für die Bevölkerung Empfehlungen. Aber das Individuum funktioniert manchmal ganz anders. Ja. Wir kennen es, vielleicht nur ein Beispiel, wir kennen es aus dem, der eine verträgt Kaffee am Abend noch gut und kann und schläft wie ein Baby, sage ich mal. Und der nächste sagt, wenn ich um 3 noch einen Kaffee trinke, dann kann ich nicht mehr schlafen. Und das ist jetzt ein kleiner Einblick, was verschiedene Nährstoffe möglicherweise für Potenzial oder auch Dinge im Körper auslösen können. Und das wird, also wie die Medizin auch individueller werden, dass wir vielleicht irgendwann gezielter sagen können, was tut jemandem gut, was tut jemandem nicht so gut. Ja, das finde ich extrem spannend. Und es wird individueller. Und was uns auch in der Ernährung mitprägt, ist die Digitalisierung. Das heißt, es gibt ja auch jetzt schon viele, viele Apps, die begleiten, wie Sie angesprochen haben, keine Zeit zu kochen. Es gibt tolle Apps mittlerweile, die auch Koch anleiten. Ja. Es gibt Geräte, die die Rezepturen gespeichert haben und die leiten mich Schritt für Schritt durch eine Rezeptur und ich brauche gar nicht mehr groß kochen können. Und ich glaube, das trifft trotzdem den Zahn der Zeit, weil heute nicht mehr jeder von der Pike auf kochen lernt, wie noch vor 50, 60 Jahren. Und ich finde das auch positiv, weil es ist ja sinnvoll, diese Dinge auch mitzunutzen, um weiterhin diese Kompetenzen zu haben. Also das wird spannend und das, glaube ich, macht auch vielen Spaß. Alles, was so app-basiert ist und digitalisiert ist, macht auch jungen Leuten Spaß. Und ja, es wird auch gerade für uns im Krankenhaus, wo wir mit kranken Menschen arbeiten, wird diese Individualisierung noch spannend werden.
Liebe Frau Bröder, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses absolut spannende Gespräch, für die tollen Einblicke und die praktischen Tipps, die Sie uns heute gegeben haben. Ich denke, wir konnten auch einiges klarstellen und vielleicht auch den einen oder anderen Anstoß geben, die Ernährung wieder etwas bewusster zu erleben.
Und genussvoll.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Dank geht auch an Sie dafür, dass Sie wieder dabei waren beim Podcast der Salzburger Landeskliniken. Wir haben noch viele weitere interessante Folgen und Themen für Sie aus den Bereichen Gesundheitswissen, Arbeitsplatz, Krankenhaus sowie Medizin und Forschung. Und natürlich haben wir auch unseren Frühstart-Podcast, der sich speziell an Eltern bzw. Familien von frühgeborenen oder krankgeborenen Kindern richtet. Hören Sie einfach rein, es zahlt sich wirklich aus. Alles Gute, Ihr Wolfgang Fürwig.
Der Podcast der Salzburger Landeskliniken.